Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Wie schön, dass du auch am heutigen Sonntag wieder eingeschaltet hast. Und heute gibt es eine Premiere im Podcast, denn ich habe meinen ersten Singer-Songwriter zu Gast. Und ja, ich habe mich einfach riesig gefreut, dass ich dieses Thema jetzt auch mal im Podcast abdecken kann. Denn wie du ja weißt, versuche ich ja immer über den Tellerrand hinauszuschauen. Und deswegen hatte ich ja auch schon eine Lyrikerin zum Beispiel im Podcast oder es ging schon um Übersetzungen. Und ja, heute soll es sich eben um das Thema Songs schreiben drehen. Also wir haben natürlich hier auch wieder das Thema Writing. Wie sollte es auch anders sein bei Bücher und Sonntage? Aber eben zum ersten Mal habe ich einen Musiker im Podcast und zwar Thaler Musik. Das ist nämlich der Name, unter dem du Tobias überall auf Spotify und YouTube und wo man sonst noch Musik hören kann, findest. Also Thaler Musik. Und ja, es war für mich ein unglaublich interessantes Gespräch, denn ich habe festgestellt, dass es wahrscheinlich in allen kreativen Berufen doch recht ähnlich abläuft. Also es gab total viele Parallelen zwischen der Entstehung eines Songs und auch dem anschließenden Veröffentlichen und dem Struggle um Sichtbarkeit und Marketing mit der Entstehung von dem Buch. Also das fand ich schon wirklich cool und auch interessant eben, dass es da doch so viele Parallelen gibt und ja, dass die Kreativität uns eben doch alle miteinander verbindet. Ja, ich habe ja auch schon für Romane Songs geschrieben, allerdings muss ich dazu sagen, dass noch keiner von diesen zwei Romanen veröffentlicht worden ist und deswegen fand ich jetzt das Thema auch natürlich für mich persönlich nochmal interessant und werde vielleicht auch dahingehend meine eigengeschriebenen Songtexte nochmal ein bisschen überarbeiten. Und ja, wie du es schon siehst, kann man Songwriting definitiv auch für Bücher nutzen. Und was ich dabei auch festgestellt habe, also bei den Songs, die ich eben für meine Romane geschrieben habe, dass es eine durchaus Herausforderung ist, die Lyrics so präzise zu schreiben. Also man hat ja wirklich kaum Platz, um jetzt so seine Geschichte zu erzählen, sondern man muss ja wirklich auf den Punkt formulieren, um die Emotionen zu transportieren. Und man lernt quasi, alles Überflüssige rauszustreichen. Oder ich habe hier auch ein sehr schönes Zitat für dich, um es mit den Worten vom Autor des Kleinen Prinzen zu sagen, Antoine de Saint-Exupéry. Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Diesen Satz, den finde ich einfach so unglaublich wahr. Und das ist es, glaube ich, auch, was mich immer an Songs so fasziniert. Diese komprimierte Art des Storytellings mit wirklich wenigen Worten richtig krasse Emotionen zu erzeugen. Ich glaube, das kennen wir ja alle, diese Kraft von Musik. Also gerade eben gepaart noch die Worte mit der Melodie, dass man wirklich so diese Emotionen so krass spielen kann. Also manchmal wird man dann richtig traurig oder eben auch so super krass happy. Und das finde ich total cool. Und das macht für mich auch eben diese ganz besondere Kunst aus. Und ja, natürlich eben auch, dass man Storytelling in viel mehr Wegen kann. Also man kann Storyteller nicht nur als Romanautor eben sein, sondern wie gesagt auch als Songwriter. Man kann ein Storyteller sein mit Fotos. Also wie oft ich solche Fine Art Photography bewundere und da auch wirklich in einem Bild so eine krasse Geschichte drin sehe, die mich dann zum Teil inspiriert für meine Bücher. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend und auch dem Wahnsinn. Genau, also du siehst schon, ich bin sehr begeistert von dem heutigen Thema und auch sehr gehypt und ich hoffe, ich habe dich jetzt auch so ein bisschen in die richtige Stimmung gebracht für dieses wirklich sehr, sehr coole Gespräch mit Thaler. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Hallo Tobias, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich kann einfach mal kurz die Geschichte auch erzählen, wie ich überhaupt so auf dich aufmerksam geworden bin. Ich war nämlich vor kurzem bei dem Event in der Olympiahalle mit Laura Marlina Seiler zu ihrem Podcast Happy, Holy and Confident. Und hinterher habe ich dich quasi draußen auf der Straße entdeckt, dass du so ein kleines Konzert gegeben hast. Und wir standen da, glaube ich, fast eine Stunde. Und ja, ich war dann so begeistert, dass ich gedacht habe, ja, ich würde voll gerne mal mit jemandem übers Songwriting sprechen. Und genau, deswegen habe ich dich angefragt und heute bist du hier.
Ja, voll schön, dass es klappt. Das war, auch für mich war es echt ein wunderschöner Abend, weil einfach krass viele super euphorische und auch sehr liebevolle Menschen einfach mal unterwegs waren. Und es sich dann doch irgendwie jeden Tag unterscheidet, je nachdem, welche Menschen unterwegs sind, welche Stimmung man dann halt so erschaffen kann, wenn man halt auf der Straße einfach mal seine eigene Musik spielt. Genau.
Magst du dich einfach mal den HörerInnen so ein bisschen vorstellen und auch erzählen, vielleicht wie du zur Musik kamst? Was waren so deine Anfänge?
Ey, voll gerne. Also ich mache Musik unter dem Namen Thaler. Ich habe davor ganz lange Musik gemacht unter dem Namen Tobi.Musik, weil ich habe so 10 Jahre einfach Stück für Stück von, ich habe angefangen sozusagen Musik. Ja. Am Anfang hat es mich einfach irgendwie gepackt, was passiert, wenn man mit vielen Menschen gemeinsam singt. Genau, und ich war damals auf so einem Tanzlager und da haben wir so gemeinsam gesungen. Einer hatte so eine Gitarre dabei und ich hatte so stundenlang einfach nur Gänsehaut und dann dachte ich mir, das will ich auch unbedingt machen. Und dann bin ich halt so Schritt für Schritt, bin ich dann immer mehr in die Musik eingetaucht. Am Anfang wollte ich eigentlich einfach nur die Songs halt spielen, von die man halt kennt und wo man dann gemeinsam halt singen kann. Und irgendwann hat es mich dann auch irgendwie interessiert, halt mich selbst irgendwie durch die Musik nochmal mehr auszudrücken, indem man halt auch das, was man selbst gerade fühlt, einfach in eigene Songs einfließen lässt. Und ja, das hat aber sehr spät erst begonnen. Also ich habe generell mit der Musik schon relativ früh angefangen. Ich habe so klassisches Klavier gelernt, aber ich hatte so wirklich so einen Klassiklehrer, wo man so auf seine Haltung aufpassen musste und auf seine Fingerhaltung und dann immer Noten lesen. Und da habe ich mich ein bisschen dagegen gesträubt, in meiner Freizeit sozusagen mich nochmal so verbiegen zu lassen. Und irgendwann habe ich dann aber für mich entdeckt, dass man das ja gar nicht muss. Man braucht ja gar keine Noten. Klar, Klavier zu spielen. Du kannst ja einfach dich an ein Klavier hocken, kannst ja einfach irgendwelche Tasten drücken, die dir einfach gefallen. Du kannst dann einfach losfahren, halt anfangen, irgendwelche Sachen zu komponieren. Und das hat dann so ein bisschen in mir schon anfänglich so ein bisschen das erweckt, dass es halt voll schön ist, einfach mal irgendwie was selbst zu erschaffen. Und so richtig ging es dann los, als ich dann eben nach diesem Abend, wo wir viel gemeinsam gesungen haben, gemerkt habe, wie schön eigentlich die menschliche Stimme ist und auch Gitarre spielen, weil man kann sie einfach überall mitnehmen. Und dann, ja, irgendwann hat sich dann einfach auch ja, einfach begeistert, halt seine eigenen Lieder zu schreiben. Und dann habe ich halt jeden Tag so nach der Arbeit ein paar Stunden im Bad gesungen und über die Jahre viele Songs geschrieben und jetzt dann ein Album letztes Jahr fertig aufgenommen mit eigentlich meinem Lieblingsproduzenten in Deutschland. Und dann dachte ich mir, nachdem ich da Ewigkeiten in meinem Zimmer so ein bisschen dran gewerkt habe, musste auch mal so in die Welt rausgetragen werden. Und dann, genau, bin ich letztes Jahr mit so einem Campervan das erste Mal alleine auf Reisen gewesen. Bin dann so von München losgefahren und über Lindau und dann so kreuz und quer durch Deutschland bis hoch nach Flensburg bin ich dann gefahren und habe mal einfach so überall mein Album auf der Straße gespielt. Das war so für mich die Entdeckung der maximalen Freiheit. Ich glaube, das trifft mich schon ganz gut zu.
Ja, das ist auch super cool, dass du das gemacht hast mit der Reise. Was waren denn da so deine größten Aha-Momente oder ist da irgendwas besonders, ein besonderes Erlebnis dabei rausgestochen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte natürlich schon krass Angst beim Losfahren, weil das Auto so groß war und ich kann so schlecht einparken. Ich hatte immer so voll Angst vor so Parkplatzsuche und so. Und dann war der erste Tourstopp, war so Lindau. Und da dachte ich mir dann schon, so da bin ich angekommen, es gab nirgendwo einen Parkplatz. Ich dachte mir so, oh, das wird was. Aber das ist mir schon mal aufgefallen, dass wenn man sich Zeit nimmt, dann findet man egal wo immer einen Parkplatz. Also das hat eher was mit seiner internen Haltung zu tun. Wenn man sich da nicht stressen lässt, dann kommt man eigentlich immer so ans Ziel. Und dann bin ich halt so mit jedem Tourstopp, bin ich dann irgendwie selbstbewusster geworden. Und so richtig tolle Momente, die mir jetzt gerade einfallen, waren einmal in Bamberg, da habe ich mich auf so eine Brücke gestellt, die machen so Brückenshoppen, da hat jeder so ein Glas Wein in der Hand und dann trifft man sich da halt in der Stadt und genießt so den Abend und ich dachte mir, wie geil ist das schon generell so als Grundsetting und dann habe ich da einfach angefangen Musik zu spielen und da weiß ich noch, dass wir dann ganz am Ende, ich habe einen Song, der heißt Bis wir uns wiedersehen und der hat so einen krassen Mitsing-Part und den haben wir dann irgendwie alle gemeinsam auf dieser Brücke wirklich laut gesungen und das war halt irgendwie krass, weil es halt genau, lauter fremde Menschen waren, die noch nichts von mir gehört haben in einer Stadt, wo ich davor noch nicht war und das war so ein Ding, wo ich mir dachte, ey, voll schön einfach, so ein schöner Moment und ein Moment, wo ich auch viel drüber nachdenke, ist, als ich in Bremen gespielt habe, an so einem leicht verregneten Donnerstag, da ist danach eine obdachlose Frau zu mir gekommen und die war so, ich würde sagen, dass sie eigentlich in meinem Alter war. So. Und die hat halt über den ganzen Körper gezittert und geweint und das hat sie so berührt und sie hat gesagt, dass sie jetzt irgendwie schon seit Monaten und Jahren irgendwie dieses halt irgendwie ihre Emotionen so unterdrückt hat und das für sie so ein Moment war, wo sie halt mal irgendwie losgelassen hat. Da ist richtig viel aus ihr so rausgebrochen und das war für mich halt auch erstmal so ein überwältigender Moment, weil ich meine, aus meiner Sicht, ich habe da halt Musik gemacht, ja, und du bekommst es ja dann nur so, man weiß ja nie, was in anderen Personen währenddessen dann so vor sich geht und ja, das fand ich halt einfach total schön, dass ich das erreicht habe und auf der anderen Seite halt auch krass, weil ich meine, solche Personen haben halt normalerweise nicht so viel Zugang zu Live-Musik. Ne? Weil ich meine, so ein Konzertticket oder so, die meisten Konzerte, wo Leute hingehen, kosten ja so viel Geld, da bist du so eine Person nicht finden. Es war schön, ja, einfach ein krasser Moment, so ein sehr zwischenmenschlicher Moment und ja, da denke ich oft drüber nach.
Ja, ist richtig schön, wie du da mit deiner Musik auch berühren konntest. Ich glaube, das ist ja auch so, warum wir ja alle Kunst machen, weil wir das, was wir fühlen, nach außen tragen wollen. Und wenn es dann jemand anderen auch so erreicht, ist das ja eigentlich immer so das schönste Kompliment.
Ja, ich finde generell, bei mir ist es so, dass ich habe, wenn ich so normal rede, habe ich meistens das Gefühl, dass ich mich nicht so gut ausdrücken kann. Ich würde es viel lieber besser können. Und aus diesem Bedürfnis, dass ich mir dann denke, ich will mich eigentlich gut ausdrücken können, da entsteht dann irgendwie so die Musik. Weil wenn es dann halt irgendwelche Themen gibt, die mich halt krass bewegen und die will ich gut ausdrücken und ich schaffe das in der Sprache nicht, dann ist halt meine Sprache die Musik und dann halt auch die Texte und dann kann ich halt da so lange drüber nachdenken und das feilen, bis ich halt dann irgendwann das Gefühl habe, so hey, jetzt trifft es genau das, was ich ausdrücken will. Und dann ist es natürlich schön, wenn man dann irgendwie mit Dingen, die man selbst gefühlt hat, irgendwie anderen Menschen in einer ähnlichen Lage halt krass damit irgendwie weiterhelfen kann.
Ja, das fühle ich auf jeden Fall auch total. Ich glaube, das geht aber fast allen so, die irgendwas mit Worten machen, dass man sich besser in geschriebener Sprache ausdrücken kann als jetzt so im Gesprochenen, weil man einfach, wie du auch schon meintest, mehr Zeit hat, drüber nachzudenken und dann wirklich so die Worte auch auf den Punkt zu formulieren.
Ja, aber was ich finde, in der deutschen Sprache ist es halt schwer, wenn man deutsche Texte schreibt, deutsche Musik, habe ich oft das Gefühl, dass es super schnell in diese Schlagerrichtung geht, wo man Dinge nicht so ernst nehmen kann. Und ich finde, dass so das Ziel ist, dass man halt einen Song schreibt, wo man, den man halt auch wirklich ernst nimmt, wo man sich reinlegen kann und nicht dieses Gefühl von, ich weiß nicht, wenn ich so Schlager höre, dann ist das für mich wie so, also nicht so, manchmal so ein bisschen unangenehm, sage ich jetzt mal. Und das habe ich immer versucht dann zu schaffen und ich glaube, ich habe es auch ganz gut hinbekommen.
Ja, vielleicht magst du einfach mal auch ein bisschen erzählen, wie generell denn Songwriting funktioniert. Also zum Beispiel, ich weiß so vom Aufbau, es gibt ja Verse, Bridge, Chorus, aber ich glaube, du kannst da noch ein bisschen mehr dazu erzählen als ich.
Also natürlich gibt es so klassische Strukturen in einem Song, aber ich finde eigentlich, muss man jetzt, also es gibt genügend Songs, die wirklich toll sind, die haben nicht so eine Struktur. Ich glaube, man sollte sich nicht im Vorhinein gleich irgendwie einschränken lassen mit, hey, dieser Song hat Intro, Verse, Bridge, Chorus und dann nochmal, dann, ich glaube, man muss immer individuell daran gehen und sich halt denken, was fühlt sich in dem Fall jetzt richtig an. Und dann, bei mir beginnt es halt meistens, dass ich irgendwie einfach so am Klavier oder auf der Gitarre einfach mal ein paar Melodien spiele und bis mich halt irgendwas so guckt. Und dann, keine Ahnung, ich kann es nicht genau beschreiben, wieso das passiert, aber man findet manchmal eine Melodie, die einen einfach nicht loslässt. Und dann ist es so, dass ich erstmal auf so einer, ich sage jetzt mal so einer Fantasiesprache, die so ein bisschen zwischen Englisch und ein bisschen Deutsch und ein bisschen, keine Ahnung was, einfach versuche, irgendwelche Laute dazu zu singen, die sich halt irgendwie da gut mit eingliedern, sodass es irgendwie halt irgendwie was Ganzes wird so. Und dann, wenn ich das geschafft habe und mir denke, hey, diese Melodie an sich, die bewegt was in mir, dann beginnt halt ein Prozess, wo ich versuche, Worte zu finden, die in diese Melodie reinpassen und die aber auch das ausdrücken, was ich halt gerade fühle. Und manchmal geht es super schnell, dann schafft man so einen Song in ein, zwei, drei Tagen, dass man den fertig macht. Aber manchmal ist es auch so, dass du halt einfach überhaupt nicht vorankommst, sondern hast du irgendwie ein, sag jetzt mal, Refrain geschrieben, wo du denkst, okay, das könnte jetzt irgendwie der Refrain sein. Und dann hast du Strophen, wo du Ewigkeiten irgendwie nicht dran, ja, weiterkommst. Und dann liegt das halt irgendwie rum in so einer Schublade. Und dann fühlst du wieder in einem anderen Moment was Ähnliches. Und dann denkst du da wieder drüber nach. Oder du hast, was mir auch krass geholfen war, war dann irgendwann eine Deadline zu haben, dass man sagt, hey, der Song muss fertig werden. Und du musst dich jetzt da so lange dran setzen, bis es halt fertig ist. So. Und dann, ja, gliedert sich halt so mit der Zeit dann irgendwann der Text mit ein. So. Ja, aber es ist nur bei mir so. Es gibt bestimmt auch Leute, die erst den Text schreiben und dann eine Melodie finden, ob der Text passt. Oder was bei mir auch oft ist, ist, dass ich halt direkt beim Melodieschreiben schon einen Schnipsel am Text habe, der irgendwie schon eine gewisse Melodie hat und das dann irgendwie beides simultan passiert für einen kleinen Teil des Songs. Aber ja, so ungefähr passiert das.
Ja, sehr spannend, weil ich habe mich nämlich auch gefragt, was so zuerst da ist, die Lyrics oder die Melodie. Wie ist es denn generell bei dir? Weil wir AutorInnen, würde ich mal sagen, werden ja schon oft auch durch Songs inspiriert zu Szenen oder zu Ideen. Woher nimmst du denn deine Inspiration?
Also ich finde, ich habe versucht, tatsächlich wenig deutsche Musik zu hören, weil wenn du versuchst, einen Song zu schreiben und du hörst viel Musik, die sich im selben Genre vielleicht mal bewegt, dann, egal wo du anfängst, denkst du direkt an diesen einen Song, der hat es ähnlich gemacht oder der hat es ähnlich gemacht. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht was komplett Schlechtes. So. Weil du dann nie, ich glaube, wir leben heute zu einer Zeit, da wurde eigentlich alles wurde schon mal gesagt. So, egal welches Thema, man findet immer einen Song, der das schon mal gesagt hat. Und wenn du dann versuchst, irgendwie dich zu vergleichen mit anderen Werken, die schon existieren, dann nimmt das deine ganze Energie irgendwie raus, finde ich. Weil du halt denkst, ja, okay, cool, ich habe jetzt hier was gesagt, aber bei dem anderen, da klingt es ja eigentlich schon besser. Aber du vergleichst halt deine Songidee mit einem Song, der schon fertig ist. Und deswegen habe ich jetzt, ich habe schon versucht, jetzt, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie das Gefühl habe, dass ich nur kopiere. Ich habe auch früher viel deutsche Musik gehört. Zurzeit höre ich viel so australische, so Surf-Folk-Musik, finde ich irgendwie total spannend. Und dann geht es auch, ich finde tatsächlich, dass die schönsten Songzeilen sind so sehr gebräuchliche Sprachwendungen. Also ich finde es gar nicht so, dass man irgendwie was Außergewöhnliches als Text packen soll, sondern umso gewöhnlicher, umso besser, finde ich. Also sollte aus meiner Sicht eher wirken wie halt ein ganz normales Gespräch, wo jemand halt wirklich dir erzählt, was gerade in ihm vorgeht, ohne dass man da jetzt irgendwie zum Rumschnörkelt, sage ich jetzt mal. Und trotzdem sollte es halt nicht plump klingen, aus meiner Sicht. Und ja, und deswegen mag ich auch liebe zum Beispiel falsche Sprichwörter. Also wenn man sich so denkt, warte mal, das geht voll anders, aber man versteht trotzdem, was man sagen will, das finde ich immer total toll, weil das passiert ja auch so oft im Alltag, dass jemand irgendwie das falsch gebraucht. Solche Sachen liebe ich. Oder sonst mag ich es halt auch voll gerne, wenn ich ein Gespräch habe und ich finde irgendwie ein Wort toll, was das Gegenüber gesagt hat, dann ich habe mal eine Zeit lang habe ich immer so eine Liste geführt mit mein Wort der Woche. Und das kam halt immer aus irgendwelchen Gesprächen. Und genau. So ungefähr ist.
Ja, das ist so witzig, dass du das mit den Sprichwörtern gerade sagst. Ich führe nämlich tatsächlich auch eine Liste mit falschen Sprichwörtern für einen Roman, weil ich da auch eine Figur habe, die immer grundsätzlich falsche Sprichwörter sagt. Und das ist, deswegen finde ich es gerade echt lustig. Mein liebliches falsches Sprichwort war irgendwie, sie hatte sich nicht gerade mit Lorbeeren bekleckert.
Ja, aber ich finde, es macht direkt sympathisch. Ich hab, bei einem Song habe ich geschrieben, mit beiden Beinen fest auf dem Tanzbein stehen, fand ich irgendwie cool, eine Mischung zwischen. Und dann war es aber so beim Aufnehmen, dass das da so viel Text war, dass man dann irgendwie, man muss ja auch irgendwann mal Luft holen. Und dann auf der Aufnahme ist das fest gar nicht drauf. Aber ich weiß es nicht, finde es richtig witzig. Ich glaube, keine Ahnung, live spiele ich es halt so, wie es mir gerade passt.
Was stellt denn für dich so beim Songwriting die größte Herausforderung dar, quasi, dass der Text mit der Melodie dann matcht?
Ja, auf jeden Fall. Also das, ich habe so manche Songs, da habe ich wirklich, glaube ich, 3, 4 Jahre gebraucht, bis ich das gefunden habe, was ich sagen will. Ich habe so einen Song, der heißt Wenn sie fliegt, und da geht es so ein bisschen darum, um so eine Faszination, die man hat, wenn man einfach irgendwie jemanden Fremden durch, so eine, durch die Stadt ziehen sieht. Und keine Ahnung, das, ich glaube, jeder kennt das, dass man irgendwo halt sitzt in der U-Bahn oder so und dann steigt jemand ein und man kennt die Person nicht, aber irgendwie fängt die ganze Zeit einen Blick und dann versuchst du darüber irgendwie so eine Geschichte zu spinnen. Und da ist es mir extrem schwer gefallen, in den Strophen dieses Gefühl in Worte zu packen. Aber ich finde, dass ich es dann so nach 3, 4 Jahren habe ich es dann, glaube ich, endlich geschafft, das zu machen. Und ja, jetzt ist der Song schon draußen. Yay.
Aber es ist auch krass, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich glaube, das können sich viele auch nicht vorstellen, dass man wirklich 3, 4 Jahre an einem Song arbeitet.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag 3, 4 Jahre dann dran arbeite, aber es ist halt so, dass du so, für mich fühlt sich das so an, wie so ein Ohrwurm, den du halt irgendwie über eine jahrelange Zeit nicht aus deinem Kopf bekommst, wie so eine Mücke beim Einschlafen, die dich halt ein bisschen so, wach hält und du dir halt immer denkst, hey, ich will das eigentlich fertig machen, dann, wenn du dann irgendwie in einer ähnlichen Stimmung bist oder auch manchmal einfach nur denkst, du hast Langeweile, dann setzt dich da dran und versuchst halt da weiterzumachen. Und es gibt super viele Songwriter, die das zum Beispiel gar nicht machen. Ich habe eine befreundete Songwriterin, die sagt, sie schreibt einen Song eigentlich immer fertig. Also fängt an, schreibt ihn halt fertig. Aber ich bin da ein bisschen zu, ich weiß nicht, bei mir nach so ein paar Stunden, besonders beim Texteschreiben, dann verliere ich irgendwie den Fokus und dann mache ich halt wann anders weiter. Aber es ist tatsächlich nur beim Texte schreiben, so wenn ich zum Beispiel irgendwie so komponiere, dann kann ich das Ewigkeiten machen, ohne dass ich den Fokus verliere. Also da kann ich an 10, 12 Stunden arbeiten und merke dann am Ende, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe, weil ich halt da mich da so reingelegt habe. Ja.
Dann auch Menschen, die dich quasi unterstützen und dir dabei helfen, so deine Songs zu verbessern? Oder machst du es alles alleine?
Also ich habe das ganze Album, habe ich prinzipiell alle Texte selbst geschrieben und auch die Komposition selbst gemacht und dann war ich an einem Punkt, wo ich halt langsam gemerkt habe, irgendwie jetzt wird langsam so ein Schuh draus und man und ich habe halt auch gemerkt, dass es gar nicht so toll ist, wenn man alles alleine macht. So, erstens macht es so viel Sinn, irgendwie Expertise von anderen Leuten mit einzuziehen und das macht halt auch noch irgendwie was viel bedeutsamer, was aus so einem Werk, wenn man da drauf schaut und super viele Erinnerungen hat mit anderen Personen. Dann hatte ich damals angefangen, weil ich fand immer die Kombination zwischen Gitarre, Gesang und so Streichern wunderschön. Und dann hatte ich schon mal angefangen, mit jemandem remote zusammenzuarbeiten. Der hat so Cello eingespielt immer. Ich habe so ein bisschen Ideen vorprogrammiert, aber der hat es halt wirklich eingespielt und auch noch seine Ideen einfließen lassen. Das war so die erste Zusammenarbeit, die ich gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, so, hey, wenn du das wirklich durchziehen willst, dann brauchst du auch jemanden, der dir bei der Produktion hilft. Weil aus meiner Sicht ist das ein wirklich krasser Job. Du brauchst so gute Ohren und musst so viel Erfahrung haben, wie du Dinge miteinander arrangierst und halt auch dann mischst, sodass es halt auch, ich sage mal, nach dem klingt, was wir alle gewöhnt sind, dann zu hören, was halt eine krasse, gute Qualität überall ist, so. Und dann habe ich bei den Alben, die mich schon, ich sag mal, inspiriert haben oder die ich halt wahnsinnig gerne gehört habe, habe ich halt recherchiert, wer da hinter der Produktion dann gestanden ist. Und dann habe ich da drei Leute angeschrieben, habe denen so das, was ich zu Hause produziert habe, geschickt. Haben auch gesagt, hey, ob sie sich vorstellen können, mit mir zusammenzuarbeiten, bei mir bei meinen Singles zu helfen. So. Und dann hat Nick Schröder tatsächlich, das war der Mensch, wo ich mir dachte, das wäre so krass, weil das klappt, hat dann auch so eine extrem förmliche Mail, die ich geschrieben habe. Ich habe so, sehr geehrter Herr Schröder, und dann so eine riesige Mail, wo ich halt mich vorgestellt habe und so, hat er so geantwortet, er so, yo, ich hör mal rein, so, so voll so, yo, Tobi, ich hör mal rein, und dann, ja, hat das tatsächlich geklappt, und dann durfte ich das in Berlin aufnehmen, also bin ich dann, insgesamt war ich dann 30 Tage in Berlin im Studio und habe dann mit so tollen Musikern alles dann begleitet, wie das halt eingespielt wurde. Also meine Ideen, die ich hatte, wurden dann halt bei denen nochmal ein bisschen angepasst, erweitert. Weil ich zum Beispiel, ich kann kein Schlagzeug spielen, aber ich habe es so ein bisschen programmiert bei mir. Und dann hast du halt jemanden, der wirklich so verdammt gut Schlagzeug spielen kann. Und der nimmt halt deine Ideen und macht daraus dann halt schon was Krasses, würde ich sagen.
Ja, richtig cool. Und wie geht es dann quasi weiter am Ende, wenn dann die Aufnahme im Tonstudio fertig also ist? Wie kommt dann quasi der fertige Song auf Spotify und Co.?
Also, ich finde es immer witzig, man hat so als Songwriter hat man so krass viele Schritte. So, man hat so eine Phase, da schreibt man an Songs, da hat man eine Phase, da produziert man an diesen Songs, dass sie halt dann gut arrangiert sind. Dann hat man eine Phase, da geht es darum, wie man die aufgenommenen Spuren so mischt, dass sie gut klingen. Dann gibt es nochmal eine Phase, wo es darum geht, dass man diesen Song auf eine Lautstärke bringt, die konkurrenzfähig ist und dass es auf allen Geräten gut klingt, das nennt sich dann Mastering, das ist dann der letzte Schritt, dann hat man danach einen fertigen Song als Produkt und dann ist es so, dass man diesen Schritt, dass du irgendwie eine Tondatei auf Spotify und so weiter bringst, das ist relativ easy mittlerweile, da gibt es so Distributoren, also Plattformen, da lädt man das hoch und die verteilen es dann überall hin und dann hat man eine Phase, wo es darum geht, dass nach dieser ganzen Arbeit, die man da reingesteckt hat, muss man noch irgendwie schaffen, dass es auch Leute hören. Und das ist so die Phase, in der ich aktuell bin. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich die schwierigste Phase, weil so viel gute Musik und halt jeden Tag so viel auch neue Songs rauskommen. Und ich habe das Gefühl, dass alle Menschen sind eh schon so überladen mit Dingen, die sie irgendwie tun können, dass es wirklich schwer ist, dass man Leute dazu bringt, dass sie halt deine Musik hören. Deswegen spiele ich zum Beispiel viel auf der Straße, weil ich, also eigentlich nicht deswegen, aber das ist ein krasser Vorteil, den ich sehe, wenn ich meine Musik auf der Straße spiele, weil ich dann halt mal Leute so wirklich so erreiche, wie aus meiner Sicht Musik sein sollte, nämlich wirklich in so einer persönlichen Erfahrung. Und da merke ich halt schon krass, dass der Wert von Musik, der steigert sich halt enorm, wenn man dann auch andere Leute hat, die da mitsingen können. Also wenn ich irgendwie denselben Song, und sei es ein Cover, zweimal spielen und einmal singe ich das alleine und einmal singen da super viele Leute mit, dann kann man das nicht vergleichen, was das sozusagen erzeugt an Atmosphäre. Deswegen, das ist doch für mich eigentlich mein Ziel, dass ich halt auch schaffe, dass meine Musik halt auch gehört und auch gesungen wird und dass sich Leute da wiederfinden. Und gestern zum Beispiel habe ich eine Mail bekommen von einer Grundschullehrerin, die einen Song von mir mit ihren Kindern im Chor singen will. Und das war für mich schon so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, krass, das ist schon einfach für mich eine wahnsinnige Ehre, dass sowas passiert. Und da freut man sich dann auch, dass man halt diese Arbeit da reingesteckt hat und auch diese Schritte gegangen ist, dann halt von Dingen, die einem ja schon irgendwie persönlich wichtig sind und man macht sich ja auch ein bisschen angreifbar, wenn man dann heutzutage irgendwas dann veröffentlicht, dass man das halt alles gemacht hat.
Hat dich das beim ersten Mal eigentlich sehr viel Mut gekostet, dich so auf die Straße zu stellen und deine Songs zu spielen?
Das erste Mal, dass ich es gemacht habe, war, da hatte ich jemanden bei so einer WG-Party kennengelernt und damit sind es zu zweit losgezogen und haben halt dann so ohne Mikrofon nur so zwei Leute mit so einer Gitarre dann irgendwie da versucht, Musik zu machen. Und das war auf jeden Fall leichter, weil es halt zu zweit war, aber es war auf jeden Fall schon eine Überwindung. Und ich habe es dann halt irgendwann für mich entdeckt, dass ich das auch voll schön finde, das alleine zu machen, weil du halt dann super unabhängig bist und einfach, wenn du gerade Zeit und Bock hast, machst du das halt. Und da ist es schon so, dass die ersten Male kosten immer extrem viel Überwindung, aber halt auch nur so die ersten 10, 20, 30 Minuten. Und ja, wenn man das dann häufiger macht und man sich dann ja auch irgendwie positives Feedback auch bekommt, dann wird es immer weniger, diese Überwindung. Aber wenn ich dann zum Beispiel den ganzen Winter mal nicht schlafend gemacht habe und dann fange ich wieder an, so im Frühling, dann ist das erste Mal wieder eine krasse Überwindung. Und es ist natürlich schon auch so, dass wenn ich jetzt irgendwie das in München mache, an Orten, wo ich das schon oft gemacht habe, dann ist es deutlich leichter, als wenn ich in eine komplett fremde Stadt gehe und da an einem Ort spiele, wo ich davor noch nie gespielt habe. Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, aber ja.
Gibt es denn einen Song, also von deinen eigenen, der dir persönlich so am meisten bedeutet, also wo du sagen würdest, das war so der wichtigste Song, den ich bisher geschrieben habe?
Tatsächlich eigentlich überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich hab wirklich 12 Songs auf dieses Album gepackt, die mir alle irgendwie gleich viel wert sind, nur in unterschiedlichen Phasen meines Lebens, würde ich sagen. Und das finde ich auch total schön. Ich habe immer so, aktuell ist es so, dass wenn du mich fragen würdest, ich müsste einen Song picken, der mir irgendwie am meisten am Herzen liegt, dann würde er sich wahrscheinlich jede Woche krass unterscheiden oder auch so durchrotieren. Und ja, ich finde, so finde ich es auch eigentlich am schönsten.
Ja, das stimmt. Was wären denn so deine Tipps für alle, die ebenfalls gerne eigene Songs schreiben möchten?
Also aus meiner Sicht, wenn ich so auf meinen Weg schaue, dann hätte ich gesagt, ich hätte deutlich früher angefangen, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Also ich hab da irgendwie 7, 8 Jahre das alleine gemacht. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht unnötig. Man gewinnt viel mehr dazu, wenn man mit anderen Leuten gemeinsam arbeitet. Und man sollte auch keine Angst haben, dass man irgendwie extrem krass sein muss, um halt irgendwie mit anderen Leuten zusammenarbeiten zu können. Dann glaube ich, sollte man sich nicht so viele Gedanken machen, was schon existiert und was nicht, sondern man sollte einfach versuchen, das, was einem gerade halt auf dem Herzen liegt, zu schreiben. Und ja, auch nicht vielleicht besonders am Anfang nicht den Anspruch haben, dass es halt extrem gut werden muss direkt, sondern einfach das viel machen, so Learning by Doing, auch mal bewusst einen schlechten Song schreiben oder mal, keine Ahnung, halt einfach sich keine Grenzen setzen, auch was man schreiben will, mal was extrem Witziges schreiben, mal irgendwie was Trauriges. Und so über die Zeit findet man, glaube ich, so die Sachen, halt was in einem bewegen, was man halt gerne macht. Und dann, ja, bestimmt aus so 100 schlechten Songs wird dann bestimmt ein guter. Also deswegen einfach mal machen. Und ich glaube, der Anfang ist immer das Schwierigste. Also einfach mal anfangen, dann kommt man immer irgendwo.
Ja, ich finde es gerade auch so sehr faszinierend, weil ich gerade schon feststelle, dass wirklich auch sehr viele Parallelen zum Bücherschreiben sind. Also gerade was du auch so meintest am Anfang, dass man halt auch seine Idee nicht mit einem fertigen Song vergleichen darf. So ist es ja auch, wenn man quasi den ersten Entwurf für einen Roman schreibt. Man darf es halt auch nicht vergleichen mit einem fertig lektorierten und veröffentlichten Buch. Und auch was du meintest, mit dem, dass eigentlich die eigentliche Arbeit erst anfängt, wenn alles dann fertig ist mit dem Marketing. Also so geht es uns, glaube ich, auch, weil auch jeden Tag so viele neue Bücher veröffentlicht werden und dass man dann da nicht in der Masse runtergeht und so ein bisschen Sichtbarkeit hat, das ist auch für uns AutorInnen immer so mit die größte Herausforderung.
Ja, ich glaube, das ist generell, glaube ich, eigentlich jeder Mensch, der irgendwas erschafft oder irgendwas versucht, an den Mann zu bringen oder dann natürlich an die Frau, ist extrem, ist das so schwierig aktuell. Aber es hat natürlich auch irgendwie eine krasse, also es hat Vor- und Nachteile. Ich meine, früher war es halt so, dass vielleicht die Konkurrenz nicht so groß war, aber du hattest halt eine krasse Gatekeeper. Du konntest wahrscheinlich auch bei euch jetzt nicht einfach ein Buch veröffentlichen und musstest erst durch irgendjemanden durch, der dir da irgendwie ein Siegel aufgedrückt hat. Und heutzutage kannst du dann einfach mal machen und dann einfach veröffentlichen und dann schauen, dass auch jemand dann liest. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall so viel richtig gute Musik, die es halt nicht geschafft hat, dass sie gehört wird. Und es wird bei den Büchern auf jeden Fall genauso sein. Deswegen, ich glaube, das ist auch einfach krass wichtig, dass man dann im letzten Schritt, sage ich mal, dann nochmal auch ja, halt auch versucht, für das, was man ja selbst krass wertschätzt, dann dem auch irgendwie eine Bühne geben zu können. Aber man darf es natürlich auch nicht übertreiben. Also ich glaube, das Man hat ja heutzutage nie das Gefühl, dass du irgendwie mal genug gemacht hast. So. Besonders wenn es dann in Richtung Social Media geht, ist ja immer mehr besser. Und ich denke mir immer so, das ist alles kein Sprint. Ja. Ich glaube, man muss die Dinge machen, die man halt gerne mag. Und dann kann man das auch auf lange Sicht durchziehen. Und es bringt niemandem was, wenn du da irgendwie in ein paar Monaten komplett ausbrennst, weil du halt versuchst, das irgendwie richtig zu machen. Es ist wie alles immer eine Balance. So.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, wenn man es halt wirklich so aus Leidenschaft macht, dann merken die Menschen das auch, dass es authentisch ist und dann brennt man halt auch nicht so schnell raus, denke ich, wenn man wirklich das macht, weil man so viel Freude dran hat.
Ja, aber ich glaube, es gibt auch echt viele Leute, die dann irgendwann die Lust verlieren da dran, sage ich jetzt mal, und dann halt irgendwie aufgeben. Und das finde ich auch immer. Ich meine, ich kann das krass nachvollziehen, aber ich finde es halt auch immer ein bisschen schade, so. Weil dann ja eh schon so viel Arbeit da reingeflossen ist und dann, das ist halt ein harter Schritt, aber manchmal muss der auch sein, also ja, schwierig. Schwieriges Thema.
Ja, ich denke auch, also, dass oftmals die erfolgreichsten nicht die sind, die jetzt am talentiertesten sind, sondern einfach die, die nicht aufgegeben haben. Und ich glaube, bei sehr vielen Menschen sieht man das auch nicht, dass man wirklich schon seit 10 Jahren Kunst macht oder seit 15 Jahren Kunst macht und dann halt erst der Erfolg kommt. Also, es ist ja voll oft so, dass es nicht gleich mit dem ersten Versuch klappt, sondern das sind einfach Menschen, die das auch schon jahrzehntelang machen und dann irgendwann haben sie halt dann mal den Durchbruch.
Ich finde, also ich versuche für mich Erfolg gar nicht so zu definieren, dass man das irgendwie krass dann irgendwie vermarktet hat und dass das extrem viele Menschen dann gesehen haben, weil dann wird man, glaube ich, schnell auch deprimiert. Ich glaube, es geht eher darum, dass du halt selbst super stolz bist und halt irgendwie dich krass wiederfindest in dem, was du gemacht hast. Und dann, ja, es ist halt eher so ein Gefühl, dass man halt Dinge teilen will, aber ich glaube, ich finde es oft ein bisschen, ich glaube, die Gesellschaft misst Erfolg immer extrem schnell, so in Zahlen oder in wie viel Geld hat man damit verdient. Und das muss ja auch gar nicht so sein. Also,
Wie sind denn jetzt so deine Pläne noch für dieses Jahr? Weil ich glaube, dein Debütalbum ist ja noch nicht erschienen. Das kommt jetzt erst noch raus, oder?
genau, wollte ich das letzten September wollte ich das eigentlich veröffentlichen. Aber ich habe mir dann. Zum einen habe ich mir den Fuß gebrochen auf Tour, bin dann einen Monat rausgefallen. Und dann war ich auch ein bisschen sehr optimistisch, wie schnell dann Dinge dann doch gehen. Habe dann auch nicht selbst gelernt, okay, hätte da deutlich mehr Zeit einplanen müssen. Und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, jetzt so über den Winter, was ich eigentlich dieses Jahr machen will. Und mein Ziel ist auf jeden Fall, dass ich versuche, in München meine Community so auszubauen, dass man halt da, ja, dass man es am Ende des Sommers auch nicht schafft, dass man halt gemeinsam meine Songs erzählen kann. Das wäre wunderschön für mich. Und ich will viel so Wohnzimmerkonzerte mehr spielen. Ich habe angefangen, ich habe davor in meinem Leben nie wirklich vorausgeplant. Ich habe jetzt einen Kalender, wo schon überall drin steht, wo ich was spiele. Und habe mich auch auf viele Dinge beworben. Ich spiele jetzt dann zum Beispiel in Würzburg, spiele ich beim Strabo-Festival, spiele dann irgendwie so 3 Tage. Und das ist für mich voll schön, weil ich fand es letztes Jahr dort wunderschön, so als ich dort Strafen gemacht habe. Und das für mich dann Wiedersehen dieses Jahr, da freue ich mich krass drauf. Und dann will ich halt eben versuchen, dass ich mein Album dann auch so veröffentliche, dass ich von mir sagen kann, ja, ich habe da alles so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt die letzten Tage meine Vinyl in Zusammenarbeit mit einer Lettering Artist zusammen fertig gemacht. Das wird es dann auch auf Vinyl geben und genau, das sind so Dinge, die ich halt auf jeden Fall machen will. Und dann merke ich aber auch schon jetzt, dass wenn das dann mal so ist, dass ich gesagt habe, ich habe das jetzt mal so alles veröffentlicht und es ist alles da, da freue ich mich schon drauf, weil da geht natürlich dann auch wahnsinnig viel Druck und ja, von deinen Schultern runter dann.
Ja, ist natürlich auch schön, wenn man dann das fertige Produkt, also quasi das Vinyl, dann in den Händen hält. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz besonderer Moment.
Voll, also das ist wirklich eigentlich auch so der Hauptgrund, wieso ich das unbedingt machen wollte, weil du hast so viel Zeit da investiert und wenn du dann am Ende dann so eine Wave-Datei auf einem PC rumliegen hast, wenn du so Musik machst, das ist schon irgendwie ein krasses Gefühl und so. Wir haben uns da echt Mühe gegeben beim Design auch von der Vinyl und ich finde, dass das das nochmal, was ich mit dem Album irgendwie als Grundgefühl vermitteln will, nochmal echt auch schön in physischer Form dann darstellt und da freue ich mich krass drauf, wenn das dann irgendwann wirklich fertig in meinen Händen liegt.
Ja, bin ich auch schon gespannt. Wo finden dich denn interessierte HörerInnen, also dich und deine Musik? Wo bist du überall so auf Social Media unterwegs?
Also aktuell ist so, dass ich mein Hauptaccount ist auf jeden Fall Instagram aktuell. Eigentlich müsste ich viel mehr TikTok machen, aber mache ich wahrscheinlich in Zukunft auch wieder mehr, aber ich finde es immer extrem nervig, wenn du das ein und selbe Video auf mehrere Plattformen verteilen musst. Deswegen, also auf jeden Fall auf Instagram, da ist Zahler Musik und sonst in jedem Streaming-Dienst oder auch auf YouTube kostenlos kann man meine Musik hören. Da heiße ich einfach Zahler. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, auf jeden Fall.
Ja, ich packe die Links auf jeden Fall in die Shownotes zur heutigen Episode und kann auch euch nur empfehlen, mal reinzuhören. Genau, dann hätte ich jetzt zum Abschluss noch für dich die Frage, die ich all meinen Gästen stelle, und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich schlafe auf jeden Fall immer aus. Ich bin dann am liebsten noch irgendwie so irgendwas, was mit Kuscheln zu tun hat. So. Auf jeden Fall muss da auch rein. Sei es mit irgendwie einer Katze oder mit einem geliebten Menschen. Und am besten, also wenn das Wetter schön ist, dann bin ich auf jeden Fall nochmal irgendwie am Musik machen draußen, irgendwo Straßenmusik machen. Irgendwo was essen gehen, finde ich auch immer wahnsinnig schön. Und ich finde tatsächlich, ich habe ja gestern diesen ersten Podcast gemacht und jetzt das heute mit dir. Ich finde es auch irgendwie, macht mir auch wirklich viel Spaß, das zu machen. Also vielleicht würde ich das auch auf jeden Fall noch so unterbringen. Einfach mal ein bisschen über die Themen reden. Und dann nicht zu spät schlafen gehen, würde ich sagen, dass man dann auch wieder fit ist die nächste Woche. Und bei dir? Wie sieht der bei dir aus?
Ja, also ich glaube gar nicht so viel anders. Also auf jeden Fall auch Ausschlaf ist immer sehr wichtig. Und dann finde ich, sonntags ist immer so ein Frühstückstag. Also ich mag das wohl gerne, wenn man dann vielleicht auch länger sitzt, so eher brunchmäßig. Und wir gehen halt auch sehr gerne bei schönem Wetter dann raus und machen irgendwie eine Wanderung in der Natur oder einfach am See. Also das ist für mich so ein perfekter Sonntag, auf jeden Fall eher offline sein und einfach mal so genießen, sich treiben lassen.
Kann ich voll gut nachvollziehen. Ja. Obwohl ich mittlerweile nicht mehr so der Frühstücksmensch bin, tatsächlich. Also, ich würde dann einfach wahrscheinlich direkt Mittagessen, wenn ich aufstehe. Aber sonst kann ich es auf jeden Fall unterschreiben. Ja.
Ja, das kann man ja auch so machen, genau. Ja, ich danke dir, dass du heute hier im Podcast bist und ich wünsche dir auf jeden Fall auch schon mal ganz viel Erfolg mit dem Debütalbum. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören
Dankeschön.
und ja, auch danke, dass du so dein Wissen mit mir und den HörerInnen geteilt hast.
Hey, super gerne, es hat mir echt viel Spaß gemacht und danke dir für die Einladung und bin auch mal gespannt, ja, was die anderen Leute so gesagt haben. Muss mal ein bisschen reinschauen bei dir in deinem Podcast.
So, schreib mir doch super gerne mal in der Kommentarfunktion auf Spotify, ob du Tobias schon kanntest oder ob du dir vielleicht jetzt auch gleich mal seine Musik anhörst, denn das würde mich natürlich riesig freuen, wenn du schon auf Spotify unterwegs bist, vielleicht auch gleich mal ihn suchst und dir ein paar seiner Songs anhörst. Ja, und ob du vielleicht auch selber Songs schreibst, das fände ich natürlich auch richtig cool, wenn unter meinen HörerInnen jemand dabei ist, der vielleicht auch Songs schreibt und jetzt durch das Gespräch inspiriert wurde. Genau, und dann wollte ich nur noch so ein bisschen erzählen, was alles so los war seit der letzten Podcast-Folge. So gefühlt ist wirklich richtig viel passiert. Also ich habe im April eben geheiratet und ja, das ist irgendwie schon einfach so ein krasser Schritt auch und ja, immer noch fühlt sich so ein bisschen komisch auch an, muss ich sagen, weil ich jetzt eben auch einen Doppelnamen habe. Und ich weiß nicht, wie es den anderen so geht, mit so einer Namensänderung oder auch nur Doppelnamen. Aber es ist schon irgendwie ein komisches Gefühl auch. Ja, da muss ich mich, glaube ich, noch so ein bisschen dran gewöhnen. Und ja, momentan planen wir unsere Reise nach Schottland, denn Ende Juni geht es in meine Herzensstadt Edinburgh. Und ja, dort werden wir uns dann ein Auto mieten und die Highlands erkunden. Also falls du da gerne nichts verpassen möchtest, dann folg mir unbedingt auf Instagram, denn da werde ich definitiv Fotos und Reiseupdates in meine Story posten. Und das wird einfach mega cool, weil ich war ja, wie gesagt, schon ein paar Mal in Schottland. Daraus ist ja auch aus dieser Liebe zu Schottland ist ja auch meine We City Love-Reihe entstanden. die in Edinburgh spielt, also Books and Scones und Poems and Kisses, das sind wirklich zwei absolute Herzensbücher von mir. Und falls du die noch nicht kennst, würde ich mich auch super freuen, wenn du sie dir einmal genauer anschaust. Denn bei Edinburgh war das Komische bei mir, und das hatte ich wirklich noch nie, dass als ich dort das erste Mal gelandet bin, hat es sich angefühlt wie nach Hause kommen, obwohl ich ja noch nie dort gewesen war. Und ja, aus dieser Verbundenheit und dieser Begeisterung auch für die Stadt und die Highlands ist dann eben meine We City Love-Reihe entstanden. Und ich würde auch immer noch sagen, dass es eins ja, der besten Reihen ist, die ich jemals geschrieben habe. Also in Books and Scones geht es auch um ein sehr wichtiges Thema, was damals, als ich das Buch veröffentlicht habe, tatsächlich noch niemand im deutschsprachigen Raum behandelt hat. Zumindest kannte ich kein einziges Buch und ich habe es auch später in den Kommentaren gelesen, dass ich so die Erste war, die das so repräsentiert hat als deutsche Autorin. Und zwar geht es in dem ersten Buch um Asexualität. Und im Band 2 geht es um auch ein sehr wichtiges Thema, und zwar um eine alleinerziehende Mama. Also wenn dich solche Themen ansprechen mit so starken, unabhängigen Frauen und mit einem super schönen Setting, dann ist Books and Scones und Poems and Kisses auf jeden Fall dein perfektes Summer Read. Denn im Band 1 hat die Protagonistin Emily ein Büchercafé, in dem sie auch Scones verkauft, daher auch der Name Books and Scones. Und ja, ich liebe einfach wirklich das ganze Setting und ihr lernt da auch richtig coole Highlights für euren nächsten Edinburgh-Besuch kennen. Also wirklich, da findet man eben so Tipps wie, dass es total schön ist, bei Sonnenuntergang auf dem Carlton Hill zu sein und die Aussicht über die Stadt zu genießen. Also dieses Buch ist perfekt, wenn ihr plant, tatsächlich mal nach Edinburgh zu reisen, denn dann könnt ihr euch da ganz viele Inspirationen für schöne Orte mitnehmen. Und nebenbei erfahrt ihr halt auch noch so eine richtig schöne Liebesgeschichte. Also es ist einfach so ein richtig tolles Feel-Good-Buch. Also wenn ich eine Reihe geschrieben habe, die Cozy Romance ist, die Feel-Good ist, dann ist es diese Reihe. Ja, ihr könnt euch dann, wie gesagt, einfach in die Highlands in Schottland verlieben und natürlich auch in die Love Interests von meinen beiden Protagonistinnen. Und was in den Büchern natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine ordentliche Prise Humor. Also es sind wirklich so locker leichte, humorvolle Bücher auch. Ich packe euch die Links zu den beiden Büchern, zu Books and Scones und Poems and Kisses, auf jeden Fall in die Shownotes zur heutigen Episode. Und ein weiteres großes Highlight für mich war, denn das kam tatsächlich einen Tag vor der Hochzeit an, mein Belegexemplar von der Hardcover-Ausgabe von der Phönix-Saga, in dem ihr alle drei Bände findet, also Feuerphönix, Eisphönix und Sturmphönix. Ja, das war auch irgendwie einfach nochmal so ein krasses Gefühl, mein erstes Hardcover in den Händen zu halten. Und das Buch sieht halt einfach so mega schön aus durch die Kupfer-Metallfolienveredelung. Ich meinte dann auch zu meinem, da war er ja noch Verlobter, zu meinem Verlobten, dass ich irgendwie gar nicht glauben kann, dass das jetzt wirklich mein Buch ist, weil es sieht so aus, ja, wie so, keine Ahnung, wie das Buch einfach von einer Spiegel-Bestseller-Autorin. Also es sieht einfach so krass toll und besonders aus, dass ich meinte, boah, ich kann irgendwie das gar nicht richtig glauben, dass es mein Buch ist. Und meinte er so, ja, was ist das denn für ein Loser-Mindset? Und ein bisschen hat er ja auch recht. Denn ja, natürlich sollte ich schon dran glauben, dass ich auch solche Bücher haben darf und verdiene. Und ja, ich bin auch wirklich sehr, 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 sehr stolz drauf, muss ich auch mal hier gestehen, auf 10 Jahre Phönix-Saga und auf diese wunderschöne Jubiläumsausgabe. Also die solltest du auch auf gar keinen Fall verpassen, denn sie ist echt ein Highlight im Bücherregal. Ja, und dann haben wir schon in der nächsten Episode, also in der Juni-Ausgabe, die 100. Podcast-Folge. Das finde ich ist auch nochmal so ein richtig krasser Meilenstein, den auch damals, als ich im Januar 2020 diesen Podcast gestartet habe, niemals geglaubt hätte, dass ich ihn mal erreichen würde. Also ich meine, es ist jetzt auch schon 6,5 Jahre später. Und ja, ziemlich exakt sogar im Juni, 6,5 Jahre später, die 100. Podcast-Episode. Wahnsinn. Und ja, da darfst du dich auf jeden Fall auch schon mal freuen und gespannt sein. Und ja, wie immer dann jetzt am Schluss noch die Bitte an dich, den Podcast in einem Podcast-Player deiner Wahl zu abonnieren. damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst und hinterlass mir auch sehr gerne eine Bewertung, denn überall, wo man Podcasts hören kann, kann man sie auch bewerten. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!